Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Geboren bin ich im Gefängnis, in einem gelb-grauen Steinkasten in den südlichen Banlieues von Paris, 1946. Meine Mutter war eine polnische Jüdin, mein Vater ein französischer Jude. So beginnt Jackie Drexler sein autobiografisches Buch »Ich wünsche dir ein glückliches Leben«. Seine Mutter war Auschwitz-Überlebende. Bei einem Leben, das so traurig begann und auch sehr tragisch weiterging, vermutet man nicht, dass aus dem kleinen, in Paris geborenen Jungen einmal einer der lustigsten Autoren der deutschen Fernsehunterhaltung geworden ist. Ein Mann, der die kultige Comedy-Show RTL Samstagnacht produziert hat und für hunderte Fernsehshows und Fernsehstars Gags und Texte lieferte und sogar unter anderem Liedtexte für Charles Aznavour geschrieben hat. Schön, dass Sie da sind, Jackie Drexler.
Hallo, Herr Pilger, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist eine Freude und eine Ehre. Ich habe für ungefähr 5 Minuten brillantes, unterhaltsames Material mitgebracht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir die restlichen 85 Minuten machen.
Ich auch. Wir fangen einfach mal an.
Okay.
Herr Drexler, Sie haben als Chemielaborant begonnen, beruflich sozusagen, wurden Diplompädagoge, haben als Gymnasiallehrer gearbeitet, waren Journalist, Comicautor, Segellehrer und haben eine Musikschule geleitet, neben Ihrer schon erwähnten Tätigkeit als Autor und Produzent. Sind Sie ein Tausendsasser, ein bunter Hund?
Ganz im Gegenteil. All diese Jobs, die ich angenommen habe, habe ich aus Geldnot angenommen. Und einige davon sind dann zu Viertel, halben oder ganzen Berufen geworden. Aber da steckte keine gerade Linie hinter.
Kein Plan?
Nichts, nein.
Also es ist nicht so, dass Sie grundsätzlich sagten, ich möchte mich in diesem Leben nicht festlegen?
Ja, ein bisschen schon. Das hängt mit meiner philosophischen Entwicklung ein bisschen zusammen. Ich habe keine Angst vor Zweideutigkeiten. Ich meine jetzt nicht in erotischer Hinsicht. Ich habe keine Angst vor Ungewissheit und so. Ich bin kritischer Rationalist, das ist die Philosophie Karl Poppers. Und deshalb gehe ich einfach ins Ungewisse und schaue mal, was so passiert.
Immer offen bleiben als Motto?
Ja.
Mhm. Ich habe ein Zitat in Ihrem Buch gefunden, da steht, ich wollte immer an den Spieltisch zurück, egal ob meine Wetten gelangen oder verloren. Sie sind ein Spieler.
Ich bin eine Spielernatur, die aber selten spielt. Drücken wir es so aus. Also ich zocke nicht. Es gibt einen schönen alten Country-Song, der heißt, der hat den Refrain, you gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Das heißt, bleib am Tisch sitzen und spiel weiter. Das Geld kannst du immer noch zählen, dein Erfolg kannst du immer noch einschätzen, wenn das Spiel vorüber ist.
Ein Song über Sie.
Genau.
Sind Sie mutig oder leichtsinnig oder beides?
Ich bin ab und zu mutig, selten leichtsinnig. Ich war ja mal Chemielaborant und da haben wir eine wundervolle Ausbildung genossen, 3,5 Lehrjahre bei Bayer Leverkusen. Und unser Ausbilder hat uns im ersten Lehrjahr im Lehrlabor beigebracht, Vorsicht ist keine Feigheit und Leichtsinn kein Mut. Und da habe ich mich immer nachgerichtet.
Okay, Sie haben also das, was Sie im Chemielabor gelernt haben, auf das Showgeschäft übertragen?
Ein bisschen. Im Showgeschäft muss man ein bisschen mehr Mut haben, ein bisschen frecher sein und ab und zu auch sagen, ach, scheiß drauf, das machst du jetzt einfach, egal ob es klappt oder nicht klappt.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sie seien eigentlich sowas wie ein Schweizer Taschenmesser.
Ja.
Also ein Vielseitigkeitsgerät. Ja. Das ist Ihre Beschreibung.
So empfinde ich mich auch tatsächlich. Das hängt mit der Erziehung zusammen, die meine Mutter mir gegeben hat. Meine Mutter war ja in 2 Ghettos und 2 KZs. Und sie hatte das Gefühl, eines Tages werden Juden wieder im Ghetto oder im KZ sein. Das heißt, sie wollte ihren kleinen Jungen, ich war damals 4, als ich zu ihr kam, Sie wollte ihren kleinen Jungen auf das Ghetto und auf das KZ vorbereiten. Und so musste ich denn schon mit 4 lesen und schreiben lernen. Ich musste stopfen lernen, sticken, bohnen, Kartoffeln schälen, Knöpfe annähen. Was immer sie wollen, ich musste es lernen, weil sie sagte, wenn du im KZ bist, kannst du all das brauchen. Ich habe damals natürlich nicht so richtig eingesehen, warum ich im KZ Strümpfe stopfen soll. Aber sie hat mir dann so schöne Lügen erzählt. Sag, was glaubst du, wenn der Aufseher vor dir steht und die Knöpfe sind ab, wie sieht das dann aus?
Oder so. Also sie hatte wirklich die Angst, dass es wieder so weit käme, ja, in Deutschland, dass sie als gebürtiger Jude wieder in ein KZ müssten.
Genau, und je mehr man weiß, je mehr man kann, desto höher waren damals die Überlebenschancen, die ja nicht groß waren. Ich glaube, in Auschwitz sind 5% der Häftlinge haben es geschafft. Aber im KZ gab es halt die Möglichkeit, das kann ich nicht, selten zu sagen. Und wenn sie es sagten, haben sie dann leider nicht überlebt. Mhm. Meine Mutter hat mir auch aus dem gleichen Erfahrungsschatz beigebracht, Ja zu sagen. Später, als ich eine Impro-Show gemacht habe fürs Fernsehen, ist mir das sehr zu Pass gekommen. Ich habe gleich begriffen, worum es geht. Denn wenn Sie bei einer Impro-Show nicht Ja sagen, sondern sagen, nee, zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, sag mal, wie ist denn deine Geschlechtsumwandlung gelaufen? Wenn Sie jetzt sagen, wie was, Geschlechtsumwandlung, hab doch gar keine gemacht.
Ich muss sagen, ja, ist super gelaufen.
Dann bleibt die ganze Show einfach quietschend stehen, genau. Mhm. Sie müssen sagen, ja, das ist super gelaufen, am besten noch einen draufsetzen und ich durfte das alte Geschlecht behalten und jetzt habe ich es und so weiter. Ja. So geht das dann weiter und das hat sie mir damals schon beigebracht.
Ja, einfach sagen.
Ja. Und so habe ich bei den ganzen Jobs, die meines Weges gekommen sind, weil ich Geld brauchte, immer Ja gesagt. Und habe dann festgestellt, ob es gut war oder nicht. Meistens klappte es gut.
Mhm. Was war denn rückblickend die allerbeste Arbeit für Sie?
Das sind eigentlich 2 Dinge. Einmal meine Arbeit als Lehrer hat mir großen Spaß gemacht, weil ich die Chance hatte, jede Stunde eine kleine Show zu veranstalten. Und meine Arbeit als Produzent hat mir genauso viel Spaß gemacht. Als Produzent sind Sie ja der Verantwortliche für alles. Der Sender macht einen Vertrag mit Ihnen, gibt Ihnen das Geld und sagt, okay, wir vertrauen dir, dafür musst du uns jetzt, was weiß ich, so und so viele Folgen einer unterhaltsamen Sendung liefern. Und dann müssen Sie das halt auch machen. Dann suchen Sie den Regisseur, dann suchen Sie die Comedians und den Bühnenbildner und alle anderen kommen alle dazu und du hast die Verantwortung für alles, fürs Geld, für die Organisation und für die Qualität der Sendung.
Das hat Spaß gemacht. Und das Lehrersein auch.
Ja.
Lehrer waren Sie ja so Mitte, Ende 20. Sie hätten ja dabei bleiben können. 40-jährige Beamtenkarriere haben Sie aber nicht gemacht. Wäre sowas 40 Jahre Beamter für Sie ein Ding der Unmöglichkeit gewesen?
Eigentlich nicht, weil der Lehrerjob ist einfach ein Spitzenjob.
Aber Sie haben es nicht gemacht.
Nein, ich habe es nicht gemacht. Da kam meine Freundin zwischen. Wollen Sie die Geschichte hören?
Klar.
Okay. Also ich war 29 und unterrichtete Sozialwissenschaften und Pädagogik am Gymnasium Köln-Höhenhaus. Und da war eine ehemalige Schülerin, die in meiner Klasse war, aber inzwischen nicht mehr. Und die beobachtete ich beim Querflötespielen auf dem Schulhof bei einem Schulfest. Und dann sagte ich, ach, ich mache übrigens auch Musik und mache ein bisschen Gitarre. Und dann nehmen wir das ab und zu auf und hören uns das an. Auch sagte ich, habe mich noch nie gehört, kann ich da auch mal dabei sein? Gut, klar, ich komme vorbei und da waren ein paar Jungs und ich und sie kamen. Sie spielte Querflöte und das war's. So. Und nach ein paar Monaten sagte sie, kann ich das denn mal hören? Ja, so, ich bringe dir das Band mit. Sie hatte kein Bandgerät, also kam sie zu mir nach Hause und da saßen wir dann und hörten uns das alles an und zum Schluss erzählte sie mir eine fürchterlich traurige Geschichte von einem Menschen, bei dem sie putzen ging. Und dann habe ich sie in den Arm genommen, weil sie weinte und habe mir wirklich nichts bei gedacht. Ja, und dann legte sie ihre Hand auf meine und küsste mich. Und in dem Moment hätte ich als erwachsener, verantwortlicher Mensch sagen müssen, Jackie, hast du sie noch alle? Und das habe ich nicht getan. Und das ist eigentlich so der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe nur Glück gehabt, weil aus diesem Bösen ist was sehr Gutes entstanden. Meine Frau und ich, die damalige Freundin, sind immer noch zusammen und wir haben zwei wundervolle Kinder.
Eine Lehrer-Schüler-Liebe, die jetzt über 40 Jahre?
Ja, das ist 45. Ja. Das war 1974.
Ja.
So ist aus Bösem ausnahmsweise mal was Gutes entstanden.
Ja,
aber ich würde es nicht empfehlen und ich würde es auch nicht wieder tun. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht stolz drauf.
Und damit war für Sie klar, Lehrer geht nicht mehr?
Ja, meine Freundin machte dann Abitur und ging studieren. Und ich dachte, das passt nicht gut zusammen. Der eine studiert, der andere geht aufs Gymnasium. Und das ist zeitlich problematisch. Und so habe ich mich dann bemüht, ein Promotionsstipendium zu kriegen, habe das auch bekommen und konnte dann wieder studieren. Und so passte das alles wieder hervorragend.
Es ist Zeit, Herr Drechsler, die erste Musik zu hören. Und zwar haben wir jetzt praktischerweise ja mal jemand dabei, der Schlager- und Chanson-Texte geschrieben hat. Und jetzt kommt etwas, was Sie geschrieben haben. Und Charles Aznavour wird singen, Die schöne Zeit. Wollen Sie vorher einen Satz sagen? Oder
ja.
Erst mal hören?
Ach, lassen Sie uns das erst mal hören. Und dann, wenn Sie wollen, sage ich dann noch ein bisschen was dazu.
Gerne.
Wir hatten eine schöne Zeit. Wir hatten eine große Zeit, vor Glück verrückt, im Schmerz verzückt, waren wir zu zweit. Im Herzen Frühling, Zärtlichkeit, stolz, dass wir 20 waren und frei. In heller Liebesglut und Leidenschaft vereint. Einmal reich, einmal keine Macht, wir waren glücklich, waren autark, denn Nacht und Tag war hell und stark, die Liebe da für uns allein ist auch kein Glück von Ewigkeit, im Herzen bleibt trotz allem Leid die schöne. Wir hatten eine schöne Zeit. Wir hatten eine große Zeit.
Die schöne Zeit besang hier Charles Aznavour und getextet hat dieses Stück der Mann, der hier sitzt, Jackie Drechsler. Herr Drechsler, ist das schwierig gewesen, für einen französischen Weltstar einen deutschen Text zu schreiben?
Das ist ziemlich schwierig gewesen. Charles war sehr nett und sagte, mach, was du willst. Ich möchte für meine Tochter noch ein bisschen was schaffen. Und deshalb nehme ich viele Lieder nochmal in verschiedenen Sprachen auf, unter anderem in Deutsch. Und dann fing ich an zu texten und habe schöne Geschichten gemacht. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand das alles nicht gut, weil im Vergleich zu den Texten von Charles war da doch ein starker Qualitätsabfall. Und dann habe ich mich entschlossen, dasselbe zu tun, was 1962 vor langer Zeit ein Kollege von mir gemacht hat. Der hat Aznavours Lied Tu Laisses Faire übersetzt in Du lässt dich gehen, mhm. Du lässt dich gehen, du ja. lässt dich gehen. Und hat sich der Mühe unterzogen, den Plot der Geschichte beizubehalten, die Reime beizubehalten und trotzdem eine schöne Geschichte zu erzählen. Und da habe ich gesagt, das versuchst du auch. Und das hat viel Mühe gekostet, weil Charles sehr, sehr viele Binnenreime, Schlagreime bringt und Reime an Stellen, wo sie denken, wieso reimt sich das jetzt schon wieder auf das, was vor 6 Zeilen war. Und so müssen sie dauernd Reim auf Reim auf Reim bringen und den Inhalt noch rüberbringen. Aber es hat die Mühe gelohnt, denn es hat mir großen Spaß gemacht. Ob es den Zuhörern Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Und der Charles ist ein toller Typ, der spricht kein Wort Deutsch. Das heißt, ich habe ihm all die Texte auf Französisch aufgemalt. Das heißt, wenn da du stand, habe ich das so wie Französisch süß geschrieben, D-U-U-X. Denn wenn ich du geschrieben hätte, hätte er du gesungen.
Ja.
Und er hat keine Ahnung, was er da singt und macht das perfekt.
Fast wie ein amerikanischer Präsident, der eine Rede auf Deutsch hält.
Genau.
Das ist dann so ähnlich. Ne?
Ja, Kennedy hat das ja.
Richtig, gemacht. Die berühmte Rede von Kennedy in der Lautschrift. Ja, das war Charles Aznavour, also ein Weltstar, für den Sie gearbeitet haben. Aber Sie haben ja auch Schlagertexte geschrieben, sagen wir mal für Heino. Ne?
Ja, und für die Flippers zum Beispiel.
Für die Flippers.
Da bin ich auch sehr stolz drauf.
Ja, Sie haben ja eben die Vielfalt Ihrer Berufe erzählt, beziehungsweise wir werden gleich noch einige mehr Berufe dazu nehmen. Wie ist das? Sind Sie beim Schlagertexten für Heino genauso intensiv bei der Sache, wie wenn Sie an Ihrer Doktorarbeit arbeiten, was Sie ja auch mal gemacht haben? Ist das dasselbe?
Noch intensiver.
Noch intensiver.
Ich will es mal ein bisschen übertrieben ausdrücken. Es ist viel leichter für Charles Aznavour einen guten Text zu schreiben als für Heino beispielsweise. Viele Intellektuelle sagen, wenn sie hören, dass ich für Heino getextet habe und für die Flippers, dann mit etwas abschätzigem Lächeln sagen sie, ja, wenn du meinst, so einen Scheiß machen zu müssen, okay, aber immerhin hast du ja auch für Roland Kaiser und sogar für Charles Aznavour 10 Texte gemacht. Es ist viel, viel leichter für Charles Aznavour Chansontexte zu schreiben, weil Intellektuelle oder Menschen, die in die Richtung tendieren, sehr viel eher geneigt sind, sich bei Wörtern etwas zu denken. Das heißt, sie können irgendeinen Unsinn schreiben, der nett klingt, bei dem man sich was denken kann. Ein Oxymoron beispielsweise, wo sie einfach einen Gegensatz darstellen, der nicht zusammenpasst. Und Intellektuelle denken sich dann halt was dabei. Der Mensch, der Heino hört, möchte den Stil, den Heino all die Jahre gebracht hat, möchte der möglichst genau haben. Und diese Menschen haben ein sehr, sehr feines Gefühl dafür, was authentisch Heino ist. Und Heino übrigens auch.
Eine Marke.
Das ist eine Marke, die muss bedient werden und die ist viel schwerer zu bedienen, weil die Freiheitsgrade geringer sind.
Mhm, verstanden. Und die Promotion war einfacher, aber Sie haben sie nicht zu Ende gemacht.
Nee, die habe ich nicht zu Ende gemacht. Ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich halt in allen anderen Bereichen tätig war und das ging dann einfach nicht mehr. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ein bisschen besser klingt und auch wahr ist, ist, dass mein Thema hieß Probleme und Elemente einer kritisch-rationalen Pädagogik. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Paul K. Feierabend und der hat gezeigt, dass all das, was da der alte Popper gemacht hat, dummes Zeug ist. Und ich habe da eine Zeit lang dran geglaubt, möglicherweise auch, weil es mir einen intellektuellen Grund gab, zu sagen, so, jetzt habe ich so lange an dieser blöden Doktorarbeit geschrieben, vergiss es, weg damit.
Könnten Sie die nochmal aufnehmen?
Ich könnte die nochmal aufnehmen und hätte auch inzwischen gute Ideen. Aber wozu? Meine Frau hat einen Doktortitel, das muss für uns beide reichen.
Das reicht für die Familie. Gibt man Ihren Namen bei einem großen Versandbuchhändler ein, so erscheinen rund ein Dutzend Musikbücher von Ihnen.
Ja, warum machen Sie denn sowas?
Ich habe das mal ausprobiert und dann kam 1000 Tipps für die Gitarre, 1000 Tipps fürs Keyboard. Ja, und das von einem musikalischen Autodidakten geschrieben, der Pädagoge ist, gut schreiben kann, eigentlich eine optimale Voraussetzung für einen Musikratgeber, oder? Werden die Bücher noch gekauft nach 20 Jahren?
Ja, nicht mehr sehr doll, weil der Markt ist ja irgendwann gesättigt. Außerdem hat sich eine ganze Menge getan. Viele Menschen lernen nicht mehr aus Büchern, sondern bei YouTube gibt es Tutorials und da kann man... Was immer Sie wollen, finden Sie dort brillante Leute, die Ihnen das beibringen, wie Sie dazu die mit der Gitarre begleiten, Anschlagsmuster, Fingerpicking, Rhythmus, was Sie wollen, Bass, Schlagzeug und da gehen viele Leute hin. Aber sie werden immer noch gekauft und ich habe Spaß gehabt, das zu schreiben, ich habe viel dabei gelernt. Ich habe ein bisschen Keyboard gelernt, weil ich bin ja manchmal ein bisschen überheblich. Als ich die Gitarrenbücher, das waren mehrere, geschrieben hatte, habe ich dann meinen Verleger, Herrn Foggenreiter in Bonn, angerufen. Habe gesagt, Herr Foggenreiter, ich habe eine Riesenidee, wie man für ein Keyboardbuch, für ein Pianobuch. Ja, sagt er, erzählen Sie. Und dann habe ich das erzählt, wie das aussieht, dass man das nämlich lernen kann, so wie man Gitarre lernt, mit Akkorden und so weiter. Da sagt er, ist prima, Herr Drexler, das machen wir. Können Sie dann Klavier spielen? Ich habe Sie noch nie, nee, sag ich, noch nicht, aber danach. Und so war es dann auch. Ich habe mir einen Freund genommen, der konnte gut Keyboard spielen und dann kam dieses Buch halt raus.
Was bedeutet Musik für Sie in Ihrem Leben?
Alles. Ich habe Musik immer geliebt und ich werde sie lieben bis zum letzten Atemzug. Und zwar in allen möglichen Stilrichtungen. Was ich nicht verstehe, ist so Jazz ab der Bebop-Zeit, also Anfang der 40er oder so.
Na, verstehen ab vielleicht schon nicht dann, mögen.
Ja, verstehen und mögen ist bei mir sehr oft das Gleiche. Ich verstehe das schon. Ich kenne mich ja mit Akkorden und Harmonielehre ganz gut aus. Aber das sind Dinge, die für mich fremd klingen. Manche nicht, aber die meisten Dinge ab der Bebop-Zeit sagen, ich weiß nicht, ich würde es dann spielen auf der Gitarre und das ist dann auch schön, aber ich würde es mir nicht anhören. Das ist sowieso für Gitarristen eine dieser Sachen. Es gibt Sachen, die spiele ich gerne auf der Gitarre und singe dazu, aber ich würde sie mir nicht in eine Playlist reingeben.
Ja.
Playlist ist für die älteren Hörer, die so alt sind wie ich, das sind so kleine Computerdateien, wo man dann seine Lieder reintut, so wie früher auf Tonband.
So ist es, Herr Drechsler. Jetzt nähern wir uns schon den Nachrichten und ich wollte Ihnen noch eine ganz große Frage vorher stellen. Wir hören ja auch gleich noch weitere Musik, die sich gewünscht hat, verschiedenster Couleur. Ich wollte Ihnen noch eine große Frage stellen, weil Sie sind ja der Mann, der mit Humor sein Geld verdient hat. Nicht nur mit Humor, sondern auch mit Musik. Herr Drechsler, wie erfindet man einen Witz?
Sie sehen, ich bin baff.
Ist die Frage Ihnen noch nie gestellt worden?
Nein, nicht in der direkten Form.
Wir können das ja auch mal ganz praktisch machen. Ein Gag, einen Witz entwickeln. Was brauchen wir dafür? Nur den Kopf? Oder?
Wir brauchen zweierlei. Erstens brauchen wir entweder eine Idee, in welcher Atmosphäre, in welcher Umgebung, in welchem Setting das Ganze stattfindet. Oder wir brauchen eine Pointe. Und wenn wir die Pointe haben, dann haben wir eigentlich schon alles, dann können wir loslegen. Das Problem ist, dass Pointen nicht witzig sind. Nehmen Sie aus einem beliebigen Buch, nehmen Sie mal die letzten Sätze, also die Pointen von Witzen und lesen Sie durch und nicht den Rest. Da ist nichts Lustiges dran. Pointen sind nicht lustig. Pointen sind erst lustig mit dem Kontext.
Ja.
Und das ist das große Problem. Ich könnte, wenn noch Zeit dazu ist vor den Nachrichten, ich weiß nicht, ich könnte Ihnen noch erzählen, dass ich wahrscheinlich so nach meiner Karriere als Gag-Autor und als Produzent habe ich so 100 noch was Bücher über Humor gelesen. Sehr viele interessante Theorien. Nicht ein einziges dieser Bücher hätte mir geholfen, bessere und witzigere Gags zu schreiben.
Sie schreiben selbst an einem Buch über Humortheorien in Verbindung mit Ihren eigenen Humorerfahrungen, nehme ich an.
Ja.
Und ist das eine mühsame Arbeit? Humortheorien hört sich trocken an.
Das ist gar nicht so trocken. Das ist eine mühsame Arbeit, aber die Theorien sind ja hochinteressant. Das Problem ist, die meisten stimmen nicht.
Aha. Sagen Sie mir mal einen gravierenden Fehler, der Ihnen gerade einfällt aus einer Humortheorie.
Was mir gerade einfällt. Es gibt eine Theorie, die geht auf Platon, Aristoteles, vor allem auf Hobbes zurück. Und Hobbes hat eine Theorie aufgestellt. Ich muss einschränken. Theorie heißt bei vielen immer, da sind ein paar Nebenbemerkungen. Das ist jetzt keine ausgearbeitete wissenschaftliche Theorie. Hobbes hat gesagt, wir lachen, weil wir uns überlegen fühlen. So, jetzt gucken wir uns mal in der Witzgeschichte um und finden Witze, wo wir uns überleben gehen. Zum Beispiel Blondinenwitze oder aber Ostfriesenwitze. Die gibt es in Amerika, in Frankreich und so weiter. An der holländischen Grenze heißen sie Holländerwitze.
Ja. Wir lachen Leute aus.
Da lachen wir Leute aus, weil wir die Menschheit, da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück, weil das ist im Zusammenhang mit meiner Geschichte wichtig. Wir teilen sie ein in wir und die. Und wir sind die Guten, die Intelligenten und so weiter. Und die, das sind die Blöden. Sehen Sie bei den Ostfriesenwitzen. Das sind immer die Blöden. Und die Blondinen sind alle dumme Flittchen. So einfach ist das. Nur wenn Überlegenheit Humor erzeugen würde, dann müssten wir ja jedes Mal lachen, wenn wir uns irgendwo überlegen fühlen. Das tun wir aber nicht. Wir fühlen uns sehr oft überlegen und lachen dabei überhaupt nicht. Zum Beispiel, wenn Sie einen Sportwettbewerb gewinnen, dann sind Sie Sieger, sind überlegen, aber Sie stehen nicht da und lachen.
So. Ein Siegerlachen vielleicht schon.
Das heißt, an der Theorie kann was nicht stimmen. Hm. Das ist ein bisschen komplexer alles, ja, aber das so auf ein paar Sätze runtergebrochen. So ist das mit vielen anderen Theorien auch, die alle hochinteressant sind, aber irgendwo funktionieren sie nicht so richtig.
Letzte Frage vor den Nachrichten. Kann man Humor lernen wie ein Handwerk?
Ja.
Aha, es ist ein Handwerk.
Ja, hauptsächlich.
Hauptsächlich. Da setzen wir gleich wieder an, wenn die Nachrichten vorbei sind. Und eine Musik haben Sie sich noch ausgesucht. Da sollten Sie vielleicht noch einen Satz zu sagen. Don't fence me in. Bing Crosby und Andrew Sisters ist aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Ja, es hängt mit der traurigen Geschichte meiner Mutter zusammen, die aus dem KZ befreit wurde, dann ihren neuen Mann fand, alles innerhalb weniger Monate, mit ihm nach Paris ging und dort nach 3 Tagen verhaftet wurde, weil sie für eine deutsche KZ-Aufseherin gehalten wurde, die einen ähnlichen Namen hatte.
Die Geschichte erzählen wir gleich noch ausführlicher, okay, aber das war ihr Lieblingslied in der Zeit.
Das war in der Zeit, bevor sie in das Café ging, wo man sie denunziert hat, hat sie dieses Lied gehört. Das war damals ihr Lieblingslied und das hat sie mir auch später immer vorgesungen.
Don't fence me in, sperr mich nicht ein.
Sperr mich nicht ein, zäun mich nicht ein. Ausgerechnet 2-3 Tage, bevor sie wieder ins Gefängnis kam.
Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in.
Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander yonder till I see the mountains rise.
Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Klaus Pilger und heute im Studio unser Gast Jackie Drexler, Produzent und Texter, Autor. Und er hat sich ein Lied gewünscht von Ray Charles, der zusammen mit Bonnie Raitt singt Do I Ever Cross Your Mind?
Do I ever cross your mind? Darling, do you ever see some situation somewhere somehow triggers your memory? Huh? And do you ever wonder, what became of all the time? Honey, do I ever cross your mind?
Schöne Musik von Ray Charles und Bonnie Raitt, Do I Ever Cross Your Mind? Ja, vor den Nachrichten hatten wir eine Frage hier und die hieß, kann man Humor lernen? Und da sagt der Humorexperte, der sein Geld mit Humor verdient hat über viele Jahrzehnte, ja, kann man. Nur, Herr Drexler, ist Leichtsein nicht viel schwieriger als Schwersein?
Ja, das ist sehr viel schwerer. Man kann ja, die klassische Nummer ist, die Komödie gegen das Drama zu setzen. Das Drama hat es relativ leicht. Das
gegen
muss
die,
einfach,
Tragödie.
Die Tragödie. Mhm. Oder einfach nur das Drama, das ist nicht lustig. Das Drama, die Tragödie, die muss ja einfach nur in sich stimmig sein und sie muss Gefühle erzeugen. Das ist schon schwer genug. Die Comedy muss genau das Gleiche. Sie muss die gleichen Strukturen haben. Nur haben sie noch einen Maßstab. Die Comedy ist nur dann gut, wenn die Leute auch lachen. Und das macht die Comedy so wahnsinnig schwer. Sie können Schauspieler fragen, die meisten werden Ihnen sagen, es ist viel schwerer, komisch zu sein vor der Kamera, als einfach normal zu spielen. Und Autoren werden Ihnen das auch sagen. Das ist also viel, viel schwerer. Und weil Sie halt noch das Element der Komik drin haben müssen, es muss amüsieren oder es muss die Menschen zum Lachen bringen, was nicht das Gleiche ist.
Braucht Leichtigkeit auch Disziplin oder widerspricht sich das?
Viel Disziplin. Ja, weil Sie müssen ja sagen, ich habe jetzt hier eine lustige Idee. Wie bringe ich diese lustige Idee so rüber, dass sie auch wirklich perfekt ist? Und da liegt das große Problem. Nur eine lustige Idee zu haben, das gelingt sicherlich vielen. Aber dann gibt es halt das Handwerk. Und das Handwerk habe ich mal in einer kurzen Formel zusammengefasst. Die stammt eigentlich von Melvin Hillitzer. Ich habe die Bürzel-Formel genannt.
Bürzel?
Damit man sich das gut merken kann. Hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Das B steht für Brutalität. Comedy, Humor muss immer eine leichte Variante von Brutalität haben.
Wie Slapstick?
Ja, Slapstick ist eine der vielen Möglichkeiten. Mhm. Slapstick ist ja nur komisch, wenn sich keiner wirklich wehtut. Das heißt, wenn da keiner am Boden liegt und blutet.
Ja.
So. Die Brutalität muss sein, das sehen Sie schon in dem Wort Pointe, denn die Pointe heißt französisch oder aus Lateinisch zurückgehen. Der Punkt, das ist der Punkt, der durch den Einstich des Degens kommt. Mhm. Sie müssen ein bisschen durch die Bauchdecke durch, dann kommen Sie an den Menschen ran, dann erzeugen Sie Gefühle. Das Ü steht für Übertreibung. Übertreibung ist ganz, ganz wichtig. Nach oben übertreiben oder aber nach unten übertreiben. Also aufs Maximum gehen oder aufs Minimum gehen. Wo sind wir? R. Das R steht für Realität. Sie müssen in irgendeiner Form den Gesetzen der Realität treu bleiben. Das heißt, man muss es als real empfinden können. Wenn es zu komplex wird, wenn es zu abgehoben wird, dann können die Menschen nicht folgen und das finden sie dann nicht lustig. Es ist ein bisschen wie im Film. Sie erzeugen ein Universum und dieses Universum kann ein bisschen verrückt sein. Aber sie müssen dann der Logik dieses Universums nachgehen und dabei bleiben.
Jetzt kommt das Z im Wurzel.
Das Z ist das Ziel. Das Ziel ist das Opfer. In einem Gag. Zum Beispiel bei Witzen haben Sie das, wer ist das Opfer? Das ist immer die große Frage. Wenn ich zum Beispiel einen guten Gag habe über irgendwelche Menschen, dann wird dieser Gag noch besser, wenn ich zum Beispiel als das Opfer den amerikanischen Präsidenten nehme. Zum Beispiel, der ist ein gutes Opfer, viele mögen ihn nicht und dann freuen sich alle, dass der in diesem Witz verarscht wird.
Jetzt kommt das E.
E, das steht für Emotion. Ohne menschliche Emotionen, die ich in den Gag gebe, dass Menschen sich berührt fühlen davon, dass Menschen empathisch mit den Handelnden fühlen, funktioniert der Gag nicht. Und das Letzte ist L, das ist die L-förmige Überraschung. L-förmig deshalb, was stellen Sie sich ein L vor, da haben Sie oben, da bringen Sie die erste Prämisse des Gags, dann geht es weiter zur Ecke unten, zweite. Die Zuhörer, die Zuschauer denken, oh, es geht jetzt so weiter, es ist ja eine gerade Linie, es geht weiter nach unten, aber nein, es geht einfach nach rechts weg.
Pointe.
Und das ist die Pointe, die dann überraschend kommt. Wobei ich noch sagen muss, die Überraschung ist gar nicht so wichtig. Das ist auch ein bisschen paradox. Es gibt Witzformen, da wird zuerst die Pointe gebracht. Und dann der ganze Rest.
Das war jetzt überraschend für mich. Das Ende Ihrer Humortheorie. Vielen Dank, dass Sie das in Bürzelform uns kurz erklären konnten. Herr Drechsler, ist Humor nicht vor allem auch Geschmackssache?
Ja, nur. Ausschließlich. Humor ist ja ein Wort, das ist eine riesige Wortwolke, wo man alles subsumieren kann, was vom Slapstick über Wortspiele bis hin zu dem verständnisvollen Menschen, bis hin zum Galgenhumor, wenn Sie so wollen.
Wären wir praktisch, welche Humoristen, und ich meine jetzt die Praktiker, nicht die Theoretiker auf dieser Welt, finden Sie großartig und welche grauenhaft?
Grauenhaft, da gebe ich Ihnen keinen Namen, weil ich viele dieser Kollegen kenne und ihnen keinem wehtun möchte.
Das ist nett. Aber großartig.
Großartig wären Woody Allen, Sarah Silverman, ist eine amerikanische Comedian.
Mhm. In Deutschland gibt es da einen oder zwei, die Sie positiv nennen?
Ja, früher ein Freund von mir, mit dem ich viel gemacht habe, den ich faszinierend fand, Mike Krüger.
Aha, gut. Das ist der deutsche Humor, den Sie mögen. Wer hat denn Ihr komisches Talent entdeckt?
Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, ich glaube, das Talent ist das Unwichtigste daran. Das Wichtigste ist, dass Sie erstens die Chance bekommen, dieses Talent zu entwickeln, unter professionellen Umständen. Das heißt, dass Sie eine Chance haben, eine Comedy-Show zu machen, eine Stand-up-Comedy-Show oder eine Büttenrede irgendwo im Karneval und so weiter. Und dann müssen Sie halt diese Techniken einsetzen. Da gibt es noch eine ganze Reihe, um Dinge zu vervollkommnen.
Ich habe noch zwei Humorfragen. Bis die nächste Musik kommt, ist Humor erblich?
Auch das ist eine schwere Frage, die oft untersucht worden ist, in Zwillingsuntersuchungen beispielsweise. Und dabei ist herausgekommen, auf einen Satz runtergebrochen, Sinn für Humor, muss man das präziser nennen, Sinn für Humor ist erblich, aber der spezielle Humor wird ausgebildet in der Umgebung, in der sie groß werden. Und da gibt es eine interessante Untersuchung. Sie können zum Beispiel feststellen, dass Menschen mit einem sehr großen Sinn für Humor, das kann man messen mit Fragebögen und so weiter, machen Psychologen das, Menschen mit einem sehr großen Sinn für Humor kommen entweder aus Familien, wo besonders die Mütter, wo die Eltern sehr liebevoll mit dem Kind umgehen und ihm Humor vorleben. Die anderen, die großen Sinn für Humor haben, kommen aus genau gegengesetzten Familien, dysfunktionale Familien, wo die Mutter sich einen Scheißdreck darum kümmert, was mit dem Kind passiert, wo das Kind sehr schnell selbstständig werden muss, wo das Kind nicht ständig gelobt wird, wo das Kind einfach ein fürchterliches Leben hat.
Ja.
So, und wenn Sie die Comedians befragen, wenn Sie feststellen, dass sehr, sehr viele größere Probleme im Elternhaus haben.
Ja. Also die Behüteten und die Nichtbehüteten, ja, beide können Humor entwickeln.
Das, genau, das würde bei mir dann zutreffen,
ja,
das Letzte.
Und darüber reden wir nach der nächsten,
okay,
Musik. Aber ich stelle Ihnen noch die Frage vorher. Alle sagen, die Deutschen haben keinen Humor. Wahrheit oder Vorurteil?
Vorurteil.
Super Antwort. Freuen wir uns, die deutschen Zuhörer. Und jetzt kommt eine Musik. Ja, da müssen Sie doch vorher einen Satz sagen. Sie haben sich ausgesucht, ein Titel heißt Im Wartesaal zum großen Glück von 1956 hat gesungen ein gewisser Walter Andreas Schwarz. Habe ich noch nie von gehört, aber es ist für Sie ein Herzenstitel. Warum?
Der hat das gesungen in der Frühform des, wie heißt das jetzt, European Song Contest, ne?
Ja.
Grand Prix de la Chanson,
ja,
hieß es früher mal. Ich war 10 Jahre alt. Meine Mutter hatte mir aufgetragen, auf dem Sterbebett ein glücklicher Mensch zu werden. Und deshalb hat mich dieses Thema fasziniert, dass da Menschen metaphorisch gesehen in einem großen Wartesaal sitzen, auf das Glück warten und dabei geht das Glück des Alltags an ihnen vorbei.
Das hören wir jetzt.
Es gibt einen Hafen, da fährt kaum ein Schiff. Und wenn eines fährt, so in unbestimmte Fernen. Und es kommt, wenn es ankommt, von sehr weit schon her. Und einer steigt aus und der kommt übers Meer mit gläserner Fracht von den Sternen. Und man baute am Quai der Vergangenheit einen Saal mit Blick auf das Meer und mit Wänden aus Träumen gegen die Wirklichkeit. Denn die liebte man nicht sehr. Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen.
Im Wartesaal zum großen Glück, gesungen von Walter Andreas Schwarz. Dieses Lied war 1956 eines der Lieblingslieder von unserem heutigen Studiogast, dem Autor und Produzenten Jackie Drexler. Herr Drexler, Sie wurden in Paris geboren. Ihre Mutter namens Fela, die kam aus Polen, der Vater aus Frankreich. Sie sind in Frankreich, den USA, in Hessen, im Rheinland aufgewachsen. Sind Sie ein Weltbürger?
Ich empfinde mich als Bürger dieser Welt, ja. Und als Europäer hauptsächlich. Länder interessieren mich nicht so sehr.
Auf über 400 sehr beeindruckenden Seiten beschreiben Sie in Ihrem Buch, Ich wünsche dir ein glückliches Leben, heißt es, dreierlei. Sie erzählen die Geschichte Ihrer jüdischen Mutter, einer Auschwitz-Überlebenden, die kurz nach dem Krieg in Paris, wir haben es eben schon angedeutet, fälschlich denunziert wurde und in einem französischen Gefängnis landete und später dann in Deutschland lebte und 1955 sehr früh mit 40 Jahren an Krebs verstorben ist. Die zweite Geschichte in dem Buch, die befasst sich mit ihrer christlich-rheinischen Pflegemutter, die sich um sie kümmerte, sie aber auch schlug und materiell ausgenutzt hat. Ja, und die dritte Geschichte, das ist ihre eigene. Das Buch hat eine Art Prämisse. Die Mutter Fehler hat ihnen auf dem Sterbebett, da waren sie 9 Jahre alt, drei Aufgaben mitgegeben als Vermächtnis quasi. Welche waren das?
Erstens, werd ein guter Jude. Geh zu deinem Onkel Bernie nach Amerika und werd dort groß. Zweitens, werd etwas, womit du anderen Menschen helfen kannst. Speziell wollte sie, dass ich Arzt oder Rechtsanwalt werde, was für eine jüdische Mutter eigentlich völlig selbstverständlich ist. Was anderes gibt's überhaupt nicht. Und als drittes sagte sie, du musst auf jeden Fall, egal was kommt, versuchen, glücklich zu sein. Und du musst mit aller Kraft dafür kämpfen, dass du glücklich bist. Ich habe das damals natürlich noch nicht so begriffen, was das bedeutet, glücklich sein zu müssen, aber es hat im Grunde meinen Lebensweg dann sehr stark beeinflusst.
Es hat sich wirklich verinnerlicht, diese drei Sätze der Mutter. Und vermutlich haben Sie viel geweint in dieser Zeit, als die Mutter starb?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Ich habe in den meisten Situationen, wo man eigentlich hätte weinen müssen, nicht geweint. Ich habe mich da, glaube ich, eher so als Westmann, als Karl May gefühlt, als man muss stark sein.
Indianer weinen nicht.
Und so. Das war alles dummes Zeug, aber so habe ich das damals gefühlt und ich habe weder bei ihrem Tod geweint, noch bei ihrer Beerdigung.
Also verdrängt?
Mit Sicherheit, ja.
Ihre Mutter, das haben Sie eben schon geschildert, hat Ihnen vom KZ erzählt, hat Ihnen Tipps gegeben, was Sie alles lernen müssen, damit Sie eventuell auch, wenn Sie in einem KZ landen würden, überleben. Waren Sie je in Auschwitz am Leidensort Ihrer Mutter?
Nein.
Warum nicht?
Das weiß ich selbst nicht so richtig. Es gibt in mir so zwei Theorien. Die erste Theorie lautet, ich brauche da nicht hin. Ich habe alles von meiner Mutter ab dem 4. Lebensjahr erfahren. Sie erzählte dauernd Geschichtchen, Anekdötchen aus dem KZ über all diese schrecklichen Dinge, wie sie mit im Knien Steine hochheben mussten und so eine Stunde verharren mussten und so weiter. Ich wusste mit 4 schon, wie lang man in der Gaskammer noch am Leben bleibt und wann man anfängt, nach Luft zu schnappen. Meine Mutter hat all diese Dinge erzählt und das war Teil dieser Vorbereitung.
Ja, deswegen mussten Sie nie nach Auschwitz. Sie wussten,
das ist die eine Erklärung.
So
die andere Erklärung ist, vielleicht bin ich auch einfach zu feige und möchte mit diesen fürchterlichen Dingen nicht nochmal konfrontiert werden. Als ich dieses Buch schrieb, stand ich vor derselben Entscheidung, weil ich hatte 600 Seiten Aktenmaterial, teils selbst gesammelt vor 40 Jahren, teils noch von meinem Vormund. Ich hatte so ein bisschen Angst, wenn ich das so sagen darf, wenn ich in der braunen Scheiße herumrühre, dass dann der Gestank wieder hochblubbert und mein Leben negativ beeinflusst.
War es so?
Erstaunlicherweise nicht. Es war gut, dass ich das gemacht habe, denn ich habe mich ja all die Jahre bemüht, ein glücklicher Mensch zu sein und hatte das auch wirklich geschafft. Ich bin seitdem in meinen frühen 20ern ein absolut glücklicher Mensch. Jeden Tag freue ich mich, dass ich aufstehen kann. Und manchen Momenten war es schwer, aber ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich es geschafft habe, glücklich zu sein und den Hass und die Wut, die man in sich spürt als junger Mensch, nicht zu verdrängen, sondern aufzuarbeiten und einfach nicht mehr zu spüren. Weil ich habe als junger Mann habe ich festgestellt, Hass und Wut, das sind ätzende Säuren, die neigen dazu, das Gefäß, in dem sie aufbewahrt werden, zu zerstören. Und das habe ich zum Glück vermeiden können.
Sie sind ja ein Mann des Humors. Es gibt den berühmten Film »Das Leben ist schön« von Roberto Benigni, in dem ein jüdischer Vater seinem kleinen Sohn durch Gaukeleien das Leben im KZ erleichtern will. Also Tragik und Komik kommen hier zusammen. Wir haben gerade über Humortheorie auch gesprochen. Was hält denn der Humorexperte Jackie Drexler von diesem Film?
der wird wahrscheinlich wunderschön sein und tiefe Gefühle erzeugen. Ich habe aber nur Trailer gesehen, denn das gehört in den gleichen Bereich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in diesen Film gehen sollte. Ich kann in dem Film nichts lernen.
Ja.
Drücken wir so einfach aus. Ja. Alles, was da gezeigt werden könnte, weiß ich schon. Und warum soll ich mich 2 Stunden negativen Gefühlen aussetzen? Ja. Das gehört mit zu dem Programm, glücklich zu sein, nämlich eine Form von geistiger Hygiene einzuhalten, mich bestimmten hässlichen Dingen nicht auszusetzen.
Ja, ich habe an diesen Film gedacht, weil ich in Ihrem Buch den Satz gelesen habe, Comedy ist Schmerz und Wahrheit. Mhm. Das haben wir aber eigentlich eben schon so ein bisschen behandelt.
Ja, man muss also sagen, man müsste sagen, Comedy ist Schmerz, Wahrheit und Grausamkeit.
Mhm. Deswegen ist dieser Film wahrscheinlich letztendlich auch gelungen. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis dieses Films. Aber dass Sie ihn nicht sehen mögen, kann ich verstehen. Haben Sie, Herr Drexler, eigentlich je Ihren Vater gesucht und kennengelernt?
Nein, nie. Der hat, als meine Mutter ins Gefängnis kam, lebte sie ja 3 Tage halt in Paris mit ihm zusammen. Und dann habe ich in den Notizbüchern, die sie hat, gesehen, dass sie noch ein paar Mal mit ihm Kontakt hatte. Und das hat sich dann irgendwann verloren, nachdem sie ihm zum 4., 5. oder 6. Mal gesagt hat, dass sie schwanger ist. Und dann war er weg und ich hatte dann auch absolut kein Interesse daran, ihn kennenzulernen.
Also er hat sie quasi sitzen lassen.
Ja.
Ja, und das, mit dem wollten sie nichts zu tun haben.
Nein.
Auch nicht Halbgeschwister in Frankreich suchen?
Nein.
War kein Interesse bei ihnen. Hm. Ihre Mutter wurde dann wurde verurteilt und war in einem Pariser Gefängnis und sie kamen in ein Waisenhaus?
Ich war dann in dem einen oder anderen Waisenhaus oder Kinderheim, erst in Frankreich, dann in Deutschland, weil meine Mutter nach Deutschland kam. Denn der Teil Polens, in dem sie groß geworden war, das war der westliche Teil, der war 1939 zum Deutschen Reich gefallen. Sie galt also im Grunde als Reichsbürgerin.
Mhm.
Deshalb Deutschland.
Ah ja. Und dann kam eine andere Dame ins Spiel, also ihre spätere deutsche Pflegemutter, die sie immer Omi nannten, die sich um ihre Mutter und um sie gekümmert hat, was erstmal schön war. Aber was war eigentlich die Motivation dieser Omi? Reine Menschenfreundlichkeit?
Ja, so sah es für mich aus, bis ich etwa 21, 22 wurde. Sie zog mich groß, sie hat meine Mutter gepflegt und bei sich aufgenommen und hat dann mich geerbt, diese Frau, wenn Sie so wollen. Und ja, so bin ich halt von ihr erzogen worden, meistens mit vielen Schlägen und jeden Tag mit der Maßgabe, dass ich dankbar zu sein habe. Und wann immer ich etwas falsch gemacht habe, kam immer das Dankbarkeitsmotiv. Aber als ich dann 22 war, kam es durch einen Zufall raus, dass alles ein bisschen anders gewesen ist. Sie war eine Frau mit sehr geringem Selbstbewusstsein, die sich, wie manche Menschen dieser Art das tun, auf einmal für andere Menschen aufopfern. Und das kann bis zum Tod gehen. Das ist eine Obsession. Und sie hat daraus gezogen, wenn Sie so wollen, den Sinn ihres Lebens, sich für andere aufzuopfern. Und sie hat auch.
Ja, aber zum eigenen Nutzen auch.
Ja, auch zum eigenen Nutzen, weil bei mir gab es ja was zu holen. Denn da waren Wiedergutmachungsgelder, da waren Rentengelder und so weiter und so fort. Sie hat mich als kleinen Jungen bei Bekannten vorgeführt. Ich musste immer zeigen, dass ich der kleine, intelligente, begabte Judenjunge bin, musste auf dem Akkordeon Lieder vorspielen und singen, musste mathematische Aufgaben lösen. Immer, na, guck mal hier, was das für ein kleiner, intelligenter Junge ist. Und ich erziehe diesen Jungen. Und die Leute sagten dann immer, Frau Stahl, ich hoffe, dass das Kind Ihnen eines Tages dankt.
Man merkt, Sie sind dann in Köln aufgewachsen, zweiten Teil Ihres jugendlichen
Kölsch,
Lebens.
Ich war in Diez an der Lahn und da habe ich Hessisch, Hochdeutsch und Kölsch gelernt. Kölsch war sehr, sehr sinnvoll, als ich mit 9 nach Köln kam, weil ich lebte in Mülheim und da gab es viele so Kradbanden. Ein Krad ist halt ein Mensch aus einfachen Volksschichten, wo ich ja auch herkomme. Und da war es sinnvoll, Kölsch zu sprechen, weil sonst hat man direkt ein paar vor die Fresse gekriegt.
Welche Gefühle hatten Sie miteinander, die Omi und Sie?
Ich glaube, dass sie mich auf der einen Seite geliebt hat, auf der anderen Seite gehasst hat. Sie hat dauernd um Geld gekämpft, Wiedergutmachungsgelder, hat jeden Tag an irgendwelche Ämter geschrieben. Und das hat alles dann nicht so richtig geklappt. Dabei hat sie gelogen und betrogen, wie ich hinterher alles rausgefunden habe. Und sie hat gefälscht, Briefe gefälscht an meine Verwandten. Sie hat ein Testament gefälscht, all solche Dinge. Irgendwann habe ich das alles rausgekriegt und dann war die Beziehung auch beendet.
Wieso haben Sie diese Omi als Erwachsener nicht gerichtlich belangt? Wäre wahrscheinlich möglich gewesen.
Das wäre möglich gewesen, aber ich hatte damals Hilfe von einem Amtsgerichtspräsidenten, der Vater meines Freundes, in Lübeck, und der fragte mich dann, Jackie, willst du die Omi verklagen? Du könntest viel Geld rausholen. Und ich habe dann nachgedacht und habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Mir ist mein Seelenfrieden wichtiger als das Geld. Und so verlief das dann im Sande.
Also Sie konnten Omi verzeihen?
Ja.
Wie geht das, verzeihen?
Verzeihen heißt verstehen, denke ich, dass Menschen Fehler machen können. Und so kann man sich auch selbst verzeihen, weil wenn man einsieht, dass man Fehler macht und sich das auch eingesteht, dann muss man irgendwann, um mit sich leben zu können, sagen können, okay, du hast den Fehler gemacht, du wirst versuchen, es nicht mehr zu machen. Damit muss aber auch gut sein. Und das ist auch in allen Kriegen, haben kluge Männer das so gemacht, im 30-jährigen Krieg, im Zweiten Weltkrieg, Churchill. Die haben gesagt, wir können nicht ein ganzes Volk einsperren oder ins Genick schießen. Wir müssen ein paar große verurteilen und die ganzen anderen kleinen laufen lassen. Und über alles muss dann ewiges Vergessen fallen, weil sonst kann man keinen neuen Staat aufbauen.
Und das kann Frieden alte. Für sich selber finden.
Dann müssen wir auch vergessen und einfach neu anfangen.
Und Sie haben das gekonnt. Die Mutter wollte, dass Sie ein guter Jude werden. Die Omi aus dem Rheinland, die hat dann später einen Übertritt zur katholischen Kirche quasi erzwungen. Und in ihrem Buch habe ich jetzt folgende Passage gelesen. Ich hatte das Glück, schreibt Jackie Drexler, ab 14 im lichtdurchfluteten Hain des Atheismus aufzuwachsen und nicht im dampfend dunklen Dschungel der Religion. Ohne Angst vor Fegefeuer und ewiger Verdammnis.
Das sind Metaphern, was?
Ja. Keine Religion, das war für sie befreiend.
Ja, das war unglaublich befreiend. Das geht damit los, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Damit habe ich mich auch sehr viel beschäftigt. Natürlich durch meine Mutter, die früh gestorben ist. Und ich habe festgestellt, dass wenn man das Problem seines eigenen Todes gedanklich für sich gelöst hat, immer nur für sich, andere Menschen müssen andere Lösungen finden, dann ist man schon einen guten Schritt weiter auf dem Weg, glücklich zu sein. Und dabei hat mir halt dieser Gedanke geholfen. Epikur hat mir sehr geholfen. Der sagt, wenn der Tod da ist, sind wir nicht da. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da.
Aber Sie können trotzdem nachvollziehen, dass anderen Menschen gerade der Glaube an einen Gott Hoffnung bereitet. Diese andere Position ist Ihnen
nicht
fremd.
Natürlich nicht. Ich bin ja gezwungen worden, zum katholischen Glauben überzutreten, weil Omi merkte, dass die jüdische Gemeinde sich um mich kümmert und die wollte mich ihr wegnehmen. Sie war ja mein Vormund. Die einzige Möglichkeit, die sie sah, wie sie da rauskam, mich nicht verlor, war, dass ich katholisch würde. Dann hat die jüdische Gemeinde nichts mehr zu tun. Ein netter Mensch hat mir, als ich glaube 12 war oder so, das Buch von Bertrand Russell gegeben, warum ich kein Christ bin. Das war so im Grunde der Auslöser, dass ich über all die Dinge nachdachte, worüber junge Menschen nachdenken. Das Theodizee-Problem oder einfach gesagt, das Problem der Gerechtigkeit Gottes. Ist Gott gerecht? Wenn ja, er ist allgütig, allweise, er könnte alles Mögliche machen. Und guck dir an, was auf dieser Welt so passiert, an schlechten Dingen. Wieso kann es so viel Leid auf der Welt geben, wenn Gott gütig und gerecht ist? Das ist ein guter Ausgangspunkt, sich darüber klar zu werden, wie der Glaube an Gott ist. Inzwischen ist es bei mir so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott gut, gerecht oder weise und so weiter. Dann müssen wir erklären, warum die ganze Schlechtigkeit auf der Welt da ist. Oder aber wir müssen sagen, Gott ist böse. Und dann müssen wir erklären, wieso gibt es so viel Gutes? Wieso gibt es Menschen, die freundlich sind, die einander helfen und so weiter und so fort. Meine Gag-Theorie dazu sieht so aus: Gott ist ein bösartiger, gemeiner Gott, der aber nur zu 80% effizient ist.
Und an den Sie nicht glauben.
Und deshalb, das erklärt das Gute, das wir haben.
In Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt, ich bin Jude, und eines, das heißt, ich bin nicht Jude. Mhm. Man kann beides gleichzeitig, Herr Drexler.
Ja, das hört sich paradox an. Ich bin kein Jude, weil ich den jüdischen Glauben nicht praktiziere, weil ich nicht an Gott glaube, weder an den Gott, der von den Juden dargestellt ist, noch an den von Christen, noch an den von Muslimen. Aber ich bin von meiner Herkunft her Jude und werde es immer bleiben, weil als Jude sind sie dreifach verortet. Sie sind einmal Blutsjude, so wurde das im Dritten Reich genannt, so steht es auch in all den jüdischen Gesetzen. Das heißt, wenn sie jüdisches Blut haben, wenn sie von einer jüdischen Mutter geboren werden, dann sind sie Jude. Das ist eines der Kriterien.
Und bei Ihnen gibt es auch noch einen jüdischen Vater.
So, da gibt es auch noch einen jüdischen Vater. Aber heute würden wir das modern, würden wir sagen, das ist ein genetischer Jude. Das Problem dabei ist, dass von mir ja nicht eine Blutsspur oder eine genetische Spur ins alte Israel vor 2000 Jahren führen muss. Denn es gab Königreiche, die sind fast geschlossen übergetreten da im Laufe der Geschichte, Menschen, die übergetreten sind. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, wo Juden verortet werden, nämlich ethnisch. Du gehörst zum jüdischen Volk. Ich kann tausendmal sagen, Herr Hitler, ich bin ausgetreten bei den Juden, wobei man das nicht muss. Und dann sagt er, ja, aber du gehörst immer noch zum jüdischen Volk. Und das ist also ein fiktives Volk, das offensichtlich seit 2000 Jahren in der Diaspora lebt, hauptsächlich in Amerika. Ich glaube, da leben 7 Millionen. In Israel leben die anderen 7 und dazwischen, bei uns sind es 100.000 in jüdischen Gemeinden. Man schätzt, dass nochmal 100.000 frei herumlaufen, wo keiner weiß, was mit denen ist. Das sind 0,25% der Bevölkerung. Die meisten Menschen kennen überhaupt keine Juden. Das haben wir einen Antisemitismus ohne Juden in Deutschland. Das ist lustig, ne?
Ein lustiges, in Anführungsstrichen, Thema, ja, in der Tat. Wir machen ein musikalisches Break. Sie haben sich ein Lied aus Hawaii gewünscht. Ja. Island Style John Cruise. Warum Lieder aus Hawaii?
Dort hat es mir, als wir dort in Urlaub fuhren, immer gut gefallen. Wir waren bestimmt 5x2 Monate da mit der ganzen Familie. Und es ist einfach ein wunderschöner Ort mit sehr liebenswerten Menschen.
Und wir hören Island Style von John Cruise zusammen in einer Aufnahme mit Jack Johnson und Jackson Brown. Island Style, Musik aus Hawaii, gewünscht hat sich das unser heutiger Gast, Jackie Drexler, der Produzent und Autor. Ja, Herr Drexler, wir haben eben sehr ernsthaft über das Judentum gesprochen, das Sie haben und das Sie nicht haben. Sie haben das sehr ausführlich erklärt. In Ihrem Buch schreiben Sie, das jüdische Angstzentrum im Hirn, das wird bleiben. Was geschah denn mit diesem Angstzentrum, als vor einiger Zeit der Anschlag auf die Synagoge in Halle war?
Es ist wie bei Kriegsversehrten, die irgendwelche Kriegswunden haben. Die sagen immer, das schmerzt, wenn Regenwetter kommt oder ein Gewitter. So ist das auch bei mir. Bei solchen Dingen muss ich mir natürlich immer die Frage stellen, sind wir schon wieder so weit? Aber ich denke, es hat sich nicht viel geändert in den letzten Jahrzehnten. es kommen halt mehr Dinge in die Zeitung. In den letzten Jahrzehnten haben wir immer einen Grundsatz von Antisemitismus im Bereich von 20-30%, je nachdem, welchen Teil des Antisemitismus sie nehmen. Antizionismus, religiöser Antisemitismus, muslimisch bedingter Antisemitismus. Da ändert sich nicht viel dran. Ich verstehe das mal nicht, weil es gibt ja kaum Juden hier in Deutschland. Wie gesagt, 0,25% der Bevölkerung. Aber ich bin halt aufmerksam. Aber ich habe nicht das Gefühl, wie viele Juden in Frankreich, dass ich jetzt nach Israel gehen sollte. Da könnte ich übrigens sofort hin. Ich muss nur, wenn ich morgen in Tel Aviv lande, gehe ich ins Büro dort und kriege sofort einen israelischen Pass aufgrund meiner jüdischen Vergangenheit und bin dann Israeli.
Ja, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, das ist allerdings von 2016, für einen Juden ist es gut, heute in Deutschland zu leben.
Ja, das ist doch ein tolles Land.
Das würden Sie heute noch so schreiben.
Ja, meine Bücher werden hier veröffentlicht und nicht verbrannt. Meine Kinder müssen nicht Wasser aus einem Schlammloch trinken. Wir haben genug zu essen. Ich werde nicht verfolgt. Es gibt zwar diese Form des Antisemitismus, aber ich persönlich habe damit so gut wie nichts zu tun. Das letzte Mal, da war ich 14. Da stand ich in einer Kneipe neben einem Typen mit Gummihand und einer Augenklappe. Und der sagte, ja, das waren Jungen. Die Juden, die haben der Zweite Weltkrieg und so. Da habe ich gesagt, der Zweite Weltkrieg, die Juden, die waren alle im KZ, habe ich dann auf Kölsch gesagt. Und da habe ich, tja, Junge, also jetzt nicht das Domains, ich hätte jetzt hier in die Jüde. Bei uns an der Ecke, da wohnte ein Jude, den kannte ich, war ein netter Kerl, das hier wird auch. So, das war der Antisemitismus, der mir entgegengesprudelt ist damals. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier keine Probleme gehabt.
Ja. Verstehen Sie denn Juden in Deutschland, die sich nicht sicher sind, ob sie in diesem Land bleiben wollen?
Aber natürlich, ich passe auch gut auf. Denn wenn die hässliche braune Schlange wieder ihr Haupt erhebt, dann wird es wieder genauso sein wie früher. Dann werden die Nachbarn nicht merken, dass plötzlich Wohnungen in Anführungszeichen frei werden und dass sich an irgendwelchen Sammelstellen Menschen sammeln, um irgendwohin abtransportiert zu werden. Das wird nicht anders sein. Deshalb passe ich gut auf, aber ich habe keine Angst und ich fühle mich auch nicht bedrängt. Denn man darf nicht vergessen, Antisemitismus hin, Antisemitismus her. Man darf nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Menschen einfach wie alle anderen Menschen sind, meistens gut.
Herr Drechsler, in Ihrem Buch ist ein Foto zu sehen, das Sie 1953 als kleinen Jungen vor einem Fernsehgerät zeigen. Damals hatte doch eigentlich fast noch niemand ein Fernsehen. Die ARD war gerade am Anfang des Sendebetriebs, Sie hatten aber schon eins. War das schon mal vorprägend dafür, dass Sie Fernsehproduzent waren?
Nein, das lag einfach daran, dass Omi, über die wir vorhin gesprochen haben, mein Vormund, sich das Geld genommen hat und sich damit ein Fernsehapparat gekauft hat. Also für uns angeblich, weil sie halt ja auch ein bisschen konsumsüchtig war.
Mhm.
Okay. Und da kam Geld von der Wiedergutmachung und da hatte sie den Fernsehapparat. Es war sehr schön, weil dadurch habe ich als einer der Ersten in Deutschland Fernsehen schauen können.
Sie haben dann später in Ihrem Fernsehberuf als Showautor gearbeitet, haben Texte, Moderationen geschrieben für Frank Elstner, für Caroline Reiber, Mike Krüger haben Sie eben erwähnt. Wie wird man dann vom Showautor zum Fernsehproduzenten?
Ja, das ist sehr seltsam. Es war schon komisch, überhaupt Showautor zu werden. Aber springen wir ein bisschen. Ich war so einer der meistbeschäftigten Showautoren. Da ist man ja auch Coach für die Moderatoren und schreibt denen witzige Texte, Fragen, die sie stellen können oder wie sie sich anziehen und so weiter und so fort. Eines Tages kam ein Anruf, ja, guten Tag, Studio Hamburg. Das ist, Studio Hamburg gehört im Grunde zum Norddeutschen Rundfunk, wenn Sie so wollen. Wir haben da eine amerikanische Gameshow und die war da sehr erfolgreich und die würden wir gerne in Deutschland machen. Und ich sage, ja, das ist nett, dass Sie mir das vorab schon mal mitteilen, sonst hätte ich es wie alle anderen aus der Zeitung erfahren. Nein, sagen Sie, Herr Drexler, Sie sind ja nun einer der besten Gameshow-Regisseure im deutschen Fernsehen. Ich sage, nein, das kann man so nicht sagen. Wirklich, nein, Herr Drexler, wir haben uns erkundigt. Die Wahrheit ist, ich hatte vorher noch nie in irgendwas Regie geführt. Ich war einfach nur Fernsehautor. Aber die ließen sich nicht abwimmeln. Und da habe ich gedacht, gut, dann fliege ich da mal hin. Die haben ein Ticket geschickt und ich wusste natürlich, dass ich Redakteure, so wie Sie beispielsweise, Unterhaltungschefs, die kann man reinlegen, belügen. Manche von denen glauben auch die Lügen, die man ihnen erzählt. Das ist deren tägliches Brot. Manche tun auch nur so. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen im Fernsehen, die sie nicht bescheißen können. Das sind die Menschen, die die Arbeit machen. Die stehen als Kameraleute im Studio, das sind Bildmischer und solche Leute. Und ich wusste genau, weil ich ja nun schon einige Jahre Fernsehautor war und auch ganz oft bei Live-Sendungen dabei war, sobald ich die schwere eiserne Studiotür aufdrücke, riechen die schon, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Und so habe ich dann die Nordlichter dazu überredet, habe ich gesagt, das sind ich habe vergessen zu sagen. Die wollten, dass ich auch noch die Produktion mache. Da habe ich sie dann überredet, dass ich sage, ich bringe Ihnen einen tollen Regisseur, habe ich den Friedrich Schaller hier aus Köln gebracht, der hier ja bekannt ist. Und Produktion ist schon ein Job für sich. Dann mache ich die Produktion. So wurde ich dann Produzent, habe mit Mike Krüger über 120 Sendungen Punkt gemacht und dann habe ich RTL Samstagnacht mit Hugo Egon Balder gemacht und so war ich dann auf einmal Fernsehproduzent. Das ging damals in der Zeit, weil die privaten Sender aufkamen Anfang der 80er Jahre.
Es war ein Boom.
Ja, bis dahin gab es im Grunde nur die alteingesessenen Fernsehproduzenten. Mhm. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Jackie Drexler als Fernsehproduzent einzusetzen. Aber auf einmal war Bedarf da und da änderten sich andere Dinge. Und da ich ja der Einstellung war, immer Ja sagen, habe ich Ja gesagt und so hatte ich dann eine neue Chance.
Sie waren also ziemlich oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, das sind wir doch alle. Schauen Sie, unser aller Leben hängt doch von Sekundenbruchteilen ab, dass Sie in dieser Sekunde gerade da waren, wo sie sind. Wären Sie dann nicht gewesen, wäre alles anders gelaufen. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben, aber die meisten Menschen, wenn sie darüber nachdenken, die müssen sagen, wenn an der einen Stelle ich nicht den Anruf meiner Freundin bekommen hätte, die gesagt hat, komm doch heute Abend mit in die Kneipe, und die war auch zufällig noch auf. Und zufällig war dann dieses Mädchen da. Und in der richtigen Sekunde haben die dann den richtigen Satz gesagt, wo sie dachte, ey, das ist ja ein super Typ. So, wäre das alles nicht passiert, sie hätten keine Kinder, sie säßen möglicherweise nicht hier. Und so ist unser aller Leben abhängig von diesen Zufällen. Ich glaube, die Philosophen nennen das Kontingenz.
Ja, so nennen sie es. Und ich komme trotzdem immer wieder von der Philosophie zurück nochmal zum praktischen Fernseharbeiten.
Aber gern.
Sie haben wirklich als Produzent für alle wesentlichen deutschen Sender gearbeitet, öffentlich-rechtlich, privat. Aber doch dieses von Ihnen erwähnte RTL-Samstag-Nacht-Format, will ich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, war in den 90er Jahren Kult in Deutschland. Da ist was anderes passiert als vorher im Fernsehen. Ja. Da wurden Wigald Boning und Olli Dittrich zu Stars durch diese Sendung. Was haben Sie in dieser Show, die ein amerikanisches Vorbild hat, anders gemacht als andere in dieser damaligen Zeit? Was war neu?
Verschiedene Dinge waren neu. Hugo Egon Balder und ich haben uns bei Radio Luxemburg kennengelernt. Wir machten dort ab 12 Uhr nachts für die Morgensendung Guten Morgen Deutschland machten wir lustige Gags. Ja, mehr oder weniger lustige Gags. Und viele dieser Gags waren das, was damals im Fernsehen und im Radio en vogue war, das waren im Grunde gespielte Witze, wenn Sie wollen. Und wenn es nichts einfiel, wie viele Gags fallen Ihnen in einer Nacht ein? Wie viele gute? Vielleicht eine, zwei. Aber wir brauchten 16. So. Also guckt man halt nach Witzen und macht dann einen schönen gespielten Witz daraus. Dann kam Marc Conrad von RTL, der war Programmdirektor und sagte, Hugo, diese Sendung da, diese Saturday Night Live, das ist ja toll.
In den USA.
Ja, das ist ja toll. Sowas will ich auch haben hier in meinem Sender. In RTL. Kannst du mir sowas machen? Und dann sagt Hugo, ja, selbstverständlich. Hugo ist auch so ein Ja-Sager, der hatte keine Ahnung, wie die Sendung aussah, der hatte die noch nie gesehen. Und dann sagte Marc, hol dir einen guten Produzenten und dann macht ihr das. Mhm. So. Dann habe ich gesagt, Jackie, hast du Lust, das zu machen? Dann habe ich ihm erstmal ein paar Sachen gezeigt. Und dann haben wir uns Comedians geholt und haben gedacht, nicht die Bekannten. Wir nehmen jetzt einfach frische, junge Leute, die keine Sau kennt. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir gesagt, und was wir jetzt machen, ist all das, was SketchUp und andere Sendungen vorher gemacht haben, Bananas im WDR und so weiter, nämlich den gespielten Witz, genau das machen wir nicht. Wir holen uns die besten Sketche aus aller Welt zusammen, holen uns 8 Autoren in den Autorenraum und machen jeden einzelnen Gag frisch. So, und das war das Erfolgsgeheimnis, junge, unverbrauchte Menschen und Gags, die nichts mit den alten gespielten Witzen zu tun haben, hatten. Und das war natürlich schwierig, weil es in Deutschland noch keine Gag-Autoren gab. Die mussten erst herangezogen werden.
Ja, Aufbauarbeit haben Sie geleistet.
Genau. Mhm. Und so haben wir dann 5 Jahre RTL Samstagnacht gemacht. Und ich denke, das war das Erfolgsgeheimnis. Auf der einen Seite keine alten Witze zu machen. Wir haben das vielleicht noch eine Handvoll haben wir gemacht. Aber nur, weil wir einem Comedian, den ich jetzt nicht nenne, den Gefallen tun wollten. Der sagt, ich möchte so unbedingt. Er sagt, okay, komm, mach ihn von uns aus. Das andere Erfolgsgeheimnis sind diese unglaublich talentierten Menschen, Wiegald Boning, Esther Schweins,
Olli Dittrich.
Die sind das Erfolgsgeheimnis. Und da haben wir halt einfach Glück gehabt und ein gutes Händchen, dass wir die ausgewählt haben. Und die Comedians haben auch Glück gehabt.
Und ohne RTL Samstagnacht wären wahrscheinlich auch andere erfolgreiche Comedies der Nuller- und Zehnerjahre gar nicht entstanden und auch keine Heute-Show oder ähnliche erfolgreiche Formate von heute. Das Buch, das Sie geschrieben haben, ich wünsche dir ein glückliches Leben. Ich wollte den drittletzten Satz noch vorlesen aus diesem Buch zum Schluss. Der heißt nämlich, seit über 40 Jahren bin ich glücklich. Das war ja das Ziel, was Ihre Mutter mit Ihnen vorhatte, weil ich gelernt habe, zu lieben, zu verzeihen und mich selbst zu achten. Und das brauchen Sie gar nicht kommentieren. Ich fand es eine sehr schöne Zusammenfassung. Wann wird denn, Herr Drexler, Ihr Buch über den Humor fertig?
Wenn ich das wüsste, sagen wir mal in einem Jahr.
Gut, das ist ein Wort. Der Autor und Produzent Jackie Drexler war heute unser Gast in den Zwischentönen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und sein Buch heißt Ich wünsche dir ein glückliches Leben und ist im Dumont Verlag erschienen. Und in der nächsten Woche begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Michael Langer den Meteorologen Hans von Storch. Und eine letzte Ihrer Musiken haben wir noch, Herr Drexler. Das sind die Dire Straits mit Romeo and Juliet. Und Ihnen zu Hause noch einen schönen Tag und eine gute Woche, sagt Klaus Pilger.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do?
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.